HR Info. Das Interview.
Mit Selina Rust. Er arbeitet jeden Tag mit Menschen zusammen, deren Alltag geprägt ist von der verzweifelten Suche nach Drogen. Wolfgang Barth leitet den Drogennotdienst im Frankfurter Bahnhofsviertel. Auch er öffnet zur Bahnhofsviertelnacht die Türen. Er gibt Führungen, um den Besuchern zu erklären, was Sucht bedeutet und wie sein Arbeitsalltag aussieht. Wie bringt er jeden Tag Verständnis auf für Menschen, die in schlimmsten Lebenssituationen feststecken und oft keinen Ausweg mehr sehen? Was richten Drogen mit der Seele und dem Körper von Abhängigen an? Darüber spreche ich jetzt mit Wolfgang Barth in HR Info, das Interview. Herr Barth, wir sitzen gerade im zweiten Stock in der Drogennothilfe in der Elbestraße hier im Frankfurter Bahnhofsviertel. Das ist die Verwaltung des Drogennotdienstes. Sie kommen hier jeden Tag mit dem Zug hergefahren von zu Hause. Wenn Sie dann morgens am Bahnhof ankommen und sich auf den Weg zur Arbeit machen, worauf freuen Sie sich dann am meisten?
Auf die neuen Aufgaben hier im Haus. Ich freue mich genauso darauf, viele bekannte Gesichter zu sehen. Bin auch gespannt, was an neuen Erfahrungen auf uns zukommen. Langweilig wird uns hier im Haus im Grunde genommen niemals.
Im Erdgeschoss dieses Gebäudes ist ja der sogenannte Konsumraum. Umgangssprachlich wird er auch Druckraum bezeichnet. Das ist also der Raum, in dem sich drogenabhängige Substanzen spritzen können. Das ist ein recht kühl eingerichteter Raum. 10 Sitzplätze haben sie dort. Spiegel sind in Kopfhöhe angebracht. Der Boden ist gefliest. Man kann weder rein noch rausschauen. Was genau passiert dort unten?
In einem Konsumraum können die Drogenabhängigen ihr auf der Straße erworbenes Gift, ihre Drogen, unter der Beobachtung von geschultem Personal selbst konsumieren. Das bedeutet, es muss eine Substanz, die auf dem Schwarzmarkt erworben wurde, dessen Reinheitsgrad uns auch in der Regel nicht bekannt ist, hier so zubereitet werden, dass er injizierbar ist. Und das ist ein Vorgang, der nimmt einige Minuten in Anspruch, auch für die Betroffenen selbst eine geeignete Einstichstelle am Körper zu finden. Gerade bei älteren Drogenabhängigen wird dieses mehr und mehr zu einem Problem. Aber dieses können sie dort in den Konsumräumen unter ruhigen und hygienischen Rahmenbedingungen durchführen.
Welche Biografien haben Menschen, die hierher kommen und diese Hilfe in Anspruch nehmen?
Es sind überwiegend ältere Drogenabhängige. Das heißt, wenn wir unsere Zahlen der Dokumentation aus den letzten Jahren auswerten, überwiegend Personen mit einem Durchschnittsalter von 40 und älter, die gezeichnet sind durch ein Leben auf der offenen Drogenszene, durch ein Leben mit dieser Droge, überwiegend Heroin, aber auch Kokain-Crack, durch ein Leben auf der Straße, durch ein Leben, das auch bestimmt wurde durch häufige Inhaftierungen, die aber vor allem geprägt sind durch die Abhängigkeit, durch die Sucht. Und diese Sucht bestimmt ihren Alltag 24 Stunden lang.
Können Sie mir ein konkretes Beispiel nennen von einer Person, die hierher kommt und Hilfe sucht? Eine idealtypische Biografie für jemand, der hierher kommt?
Eine typische Biografie sieht häufig so aus, dass es schon im Elternhaus zu massiven Problemen gekommen ist, dass oftmals zerrüttete Familien dazu geführt haben, dass die Betroffenen selbst in einem Alter zwischen dem 12., 13. und 15., 16. Lebensjahr von zu Hause weggegangen sind, auf die Straße gegangen sind, als Strebegänger in Frankfurt im Bahnhofsviertel den Anschluss gesucht haben, sehr schnell dann auch anfangs über die legalen Drogen, Nikotin und Alkohol, sehr schnell dann zu dem Konsum von illegalen Drogen kam und dann auch zu der gefährlichen Applikationsform des intravenösen Konsums. Das Leben auf der Szene zwingt den Einzelnen natürlich auch in die Illegalität. Der Beschaffungsdruck ist enorm, um diese Kosten aufzubringen, um sich seine täglichen Dosen dann auch finanzieren zu können.
Sie sprechen es gerade an, Sie selbst sagen, es sind so ungefähr 100 bis 200 Euro, die ein Drogenabhängiger pro Tag braucht, um seine Drogen zu finanzieren. Wenn man das mal hochrechnet, sind das bis zu 6.200 Euro im Monat, die er allein für Drogen braucht. Das ist weit mehr, als manch einer von uns monatlich netto verdient. Wo kriegen die dieses Geld her?
Überwiegend ist es natürlich die Beschaffungskriminalität. Das heißt, dass bei Männern überwiegend der Kleinsthandel, das heißt also kein professionelles Dealen im großen Stil, sondern der Kleinsthandel den eigenen Tagesbedarf abdeckt. Es sind natürlich auch illegale Handlungen wie Diebstahl oder Überfälle. Es ist der Fahrraddiebstahl, es ist der Handydiebstahl, es ist der Einbruch. Es ist auch das Betteln natürlich und auch die Prostitution.
Wenn ich mir das jetzt vorstelle, hier im Bahnhofsviertel sich zu prostituieren, was bedeutet das für die Frauen, die auf diese Maßnahme angewiesen sind?
Prostitution generell ist für die betroffenen Frauen aus meiner Sicht immer eine sehr belastende Art und Weise, zu Geld zu kommen. Für den Druck, der bei drogenabhängigen Frauen, die der Prostitution nachgehen, ist er nochmal umso höher. Das bedeutet, dass sie dann auch bereit sein müssen, Anforderungen, die Freier an sie stellen, diesen entgegenzukommen, um wenigstens zu wenigen Euro zu kommen, um sich die nächste Dosis finanzieren zu können. Ein extrem belastendes Leben, das für viele eigentlich nur dadurch auch ertragbar ist, indem sie sich wieder betäuben, indem sie sich wieder von der Realität entfernen. Und so schließt sich dann auch dieser schlimme Kreislauf.
Sie haben hier im Drogennotdienst neben dem Konsumraum ja auch Notschlafplätze für Drogenabhängige, aber auch ein Methadonprogramm, das heißt eine kontrollierte Methadonvergabe unter ärztlicher Aufsicht. Wenn ich mich also als Drogenabhängige dafür entscheide, an diesem Methadonprogramm teilzunehmen, wie lange dauert das dann, bis ich vielleicht sogar den Weg geschafft habe, ganz raus aus der Szene zu kommen?
Die Loslösung von der Sucht ist immer ein langwieriger Prozess, der nicht von heute auf morgen und nicht auch sofort durch die Vergabe von Methadon aufgefangen werden kann. Wenn es denn optimal verläuft, dann können wir beobachten, dass nach einem Zeitraum von durchschnittlich 2 bis 3 Monaten es zu einer wesentlichen Stabilisierung kommt. Oftmals kommt es auch zu einer Reduzierung des Beikonsums, das heißt also auch das Bewusstsein, andere Drogen neben dem Methadon zu nehmen, führt dazu, dass der Betroffene den eingeschlagenen Weg weiter verfolgen will. Aber er ist mit seinem Denken, er ist mit seinem Bewusstsein nicht mehr in einem berauschten Zustand. Das bedeutet für ihn, dass er auch sich konfrontiert sieht mit seiner Realität und mit all seinen Problemen, die es in den letzten Jahren für ihn unmöglich gemacht hat, dieser Sucht zu entfliehen. Oftmals ist es die Wohnsitzlosigkeit, es ist keine Berufsausbildung, es ist oftmals kein Schulabschluss im Hintergrund, es sind keine sozialen Kontakte vorhanden, es sind oftmals auch hohe Schulden, die der Betroffene mit sich herumschleppt. Und diese einzelnen Probleme müssen mit Hilfe der psychosozialen Betreuung, mit Hilfe der Sozialarbeit dann angegangen werden. Das heißt, die psychosoziale Betreuung des Substituierten, des Methadon-Patienten, ist A und O in dieser Behandlung. Die reine Vergabe des Medikaments ist nicht ausreichend.
Ich glaube, ich würde manchmal die Geduld verlieren, wenn ich merke, ich muss immer wieder neu ansetzen. Und immer wieder neu versuchen, Leute dazu zu motivieren, den Schritt rauszuwagen. Haben Sie immer Geduld?
Man braucht einen langen Atem, man braucht viel Geduld, man braucht auch sehr viel Ausdauer. Das muss einem aber klar sein, wenn man diesen Schritt wählt, beruflich sich in die Suchthilfe zu begeben und zu sagen, ich möchte mit Drogenabhängigen arbeiten.
Wolfgang Barth in HR Info, das Interview. Seit bald 40 Jahren ist er in der Drogenhilfe. Warum haben Sie sich als junger Mann damals mit Anfang 20, noch kurz vor dem Studium und auch während des Studiums, dafür entschieden zu sagen, ich möchte mit diesen Menschen zusammenarbeiten, ich möchte mit Drogenabhängigen arbeiten?
Die Auseinandersetzung mit Drogen, die prägte natürlich auch unsere Jugend. Das war in den 70er Jahren ganz klar gewesen. Und es hat sich dann in den folgenden Jahrzehnten auch noch weiter fortgesetzt. Das war mit ein Hintergedanke gewesen. Ein weiterer war, dass ich durch eine ehrenamtliche Tätigkeit in einem Gefängnis in der Betreuung von Betroffenen festgestellt habe, dass ein großer Teil der Inhaftierten aufgrund von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz inhaftiert war. Und das war damals Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre noch eine völlig andere Situation hier in Deutschland. Es kam dann erst 1982 zu einer Novellierung des Betäubungsmittelgesetzes, zu einer gewissen Entspannung, sodass auch für die Betroffenen selbst Therapie statt Strafe, so war das Stichwort, es Alternativen gegeben hat. Aber die Situation in den 80er Jahren spitzte sich doch dann gerade hier an diesem Standort Frankfurt mit einer offenen Drogenszene mehr und mehr zu. Und ich erkannte, dass es hier in Frankfurt schon Anfang der 80er Jahre, nämlich in unserer Vorgängereinrichtung, ganz neue Ansätze in der Drogenhilfe gegeben hat, die nämlich der Überlebenshilfe. Und das reizte mich mehr und mehr, dann auch zu sagen, während des Studiums der Diplompädagogik, mein Schwerpunkt wird in der Sozialarbeit, und zwar in der Sozialarbeit in der Suchthilfe liegen.
Gibt es etwas, was Sie sagen, das hat mich besonders fasziniert damals?
Vor allem die persönlichen Gespräche, die ich mit den ersten Betroffenen hatte, und die Wahrnehmung, in welcher Form von Perspektivlosigkeit und auch damals schon mit sehr viel Resignation zeigten, es gibt gar keinen Ausweg aus ihrem Leben. Das bedeutete immer außerhalb des Gefängnisses Drogenkonsum, Straffälligkeit, Inhaftierung. Und das war für mich irgendwo auch der Anreiz gewesen zu sagen, ich muss versuchen, für den Einzelnen diesen Kreislauf zu durchbrechen. Ich erinnere mich immer wieder an eine Frau. Ich war ihr zuvor schon auf der offenen Drogenszene immer mal wieder begegnet. Sie kam dann zu mir und sagte, sie bräuchte Hilfe in Bezug auf Vermittlung. Sie möchte oder muss mal wieder den Ausstieg versuchen. Ich habe sie in den darauffolgenden Monaten oder ein, zwei Jahren mehrfach in Entgiftungseinrichtungen begleitet, sie dorthin gebracht, habe sie vermittelt in stationäre Therapie. Sie kam immer wieder zurück auf die Szene und irgendwann sagte sie einmal zu mir, diesen Job, den du machst, so als Straßensozialarbeiter und als Drogenberater, den würde ich auch gerne machen. Und wir setzten uns hin und sie schrieb eine Bewerbung an die Schule unseres Vereins, an das Bildungszentrum Hermann Hesse, an dem man alle Schulabschlüsse nachholen kann, bewarb sich dort und wurde auch genommen. Ich hörte dann einige Monate von ihr nichts mehr, bis sie sich irgendwann meldete und sagte, sie hätte jetzt den Hauptschulabschluss geschafft und würde weitermachen. Und wiederum nach einigen Jahren stand sie hier bei mir in der Tür und zeigte mir ganz stolz ihre Immatrikulationsbescheinigung für soziale Arbeit an der Fachhochschule in Frankfurt.
Das ist ein Aufstieg.
Und ein Dreivierteljahr später war sie tot. Sie war gestorben an den Folgen von AIDS. Das war eine Situation gewesen, die mir sehr nahe ging zu dem damaligen Zeitpunkt. Und für die ich doch auch einige Zeit brauchte, um sie zu verarbeiten. Aber es war eines von vielen Schicksalen gewesen, die wir hier in den vielen Jahren begleitet haben und erfahren konnten.
Ist das nicht ein unglaublich belastender Beruf?
Er ist belastend. Man muss auch sehr früh schon erkennen, ob man dieser Belastung irgendwo standhalten kann, ob man in seinem Privatleben auch genügend Ausgleich dazu findet, ob man die Kraft hat, dieses über einen längeren Zeitraum dann auch durchzuhalten.
Wie machen Sie das? Was ist Ihr Ausgleich?
Bei mir war das früher der Sport gewesen. Das heißt, ich bin Langstreckenläufer gewesen und konnte insofern sehr häufig dann nach der Arbeit oder auch vor der Arbeit durch diesen Belastungssport dann genügend Abstand finden und auch eine gewisse Erholung. Dieses ist aufgrund von bestimmten körperlichen Gebrechen heutzutage nicht mehr möglich. Für mich ist es seit wenigen Jahren die Musik, die für mich dann auch einen Ausgleich darstellt.
Ich habe jetzt hier unsere hr-info-Interview-Box dabei. Das ist eine Box, in der haben wir immer eine kleine Überraschung für unsere Interviewgäste drin. Und auch ich habe Ihnen hier was reingelegt. Wollen Sie mal schauen, was sich da drin verbirgt?
Das ist eine CD von Amy Winehouse und eine CD von Jimi Hendrix, Whitney Houston, Nirvana und Falco.
Was denken Sie, warum habe ich Ihnen das in die Kiste gelegt?
Es sind Musiker, es sind Sänger von Gruppen, die alle nicht mehr leben, die aufgrund ihres exzessiven Konsums von legalen und illegalen Drogen sehr früh schon verstorben sind.
Das sind Musiker, die vielleicht trotz oder auch gerade wegen ihres Drogenkonsums in der Lage waren, hervorragende Musik zu machen, ihr ganzes kreatives Potenzial auszuschöpfen. Was wären diese Musiker ohne Drogen gewesen?
Das ist sehr hypothetisch, diese Frage zu stellen. Ich glaube in erster Linie, dass es Musiker gewesen sind, die auch ohne den Drogenkonsum hervorragende Kreativität gezeigt haben oder auch noch weiterhin hätten zeigen können, für die aber andere belastende Probleme in diesem Geschäft, vielleicht auch im privaten Rahmen, eine zu hohe Erwartungshaltung, familiär bedingt, eine gewisse Form von Vereinzelung oder Vereinsamung, beispielsweise bei Falco, mit ausschlaggebend dafür waren, weiterhin Drogen in einer sehr exzessiven Art und Weise zu konsumieren. Es war natürlich der falsche Weg gewesen und es war, denke ich, auch bei keinem dieser Musiker beabsichtigt, diese Drogen in suizidaler Absicht zu konsumieren. Aber ich glaube, dass eine gleiche Form von Kreativität in dem Schaffen von Musik auch ohne Drogen möglich ist.
Hören Sie denn selbst Musik von einer dieser CDs oder Bands, die ich Ihnen da reingelegt habe?
Ab und zu auch, natürlich, klar. Und dann kommen bei mir natürlich auch die Assoziationen, gerade als zuletzt Amy Winehouse, die vor nicht so vielen Jahren verstorben ist, die auch mit einer nicht unerheblichen Betroffenheit einhergehen. Also wenn ich höre, in welcher Unqualität dort Gesang produziert wird, das war fantastisch gewesen. Und dann hat man doch schon eine gewisse Form von Betroffenheit, dass diese Künstler nicht mehr am Leben sind.
Sie hören HR Info, das Interview mit Wolfgang Barth, Diplompädagoge, Hesse und Leiter des Drogennotdienstes in Frankfurt. Die Zahl der Drogentoten in Frankfurt ist ja in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Da gab es 1991 den ganz traurigen Rekord von 147 Drogentoten in der Stadt. Und im letzten Jahr gab es 22 Drogentote. Sehen Sie das als Erfolg?
Man kann nicht von Erfolg sprechen. Das ist der falsche Begriff. Denn jeder Mensch, den wir hier auch verlieren in Frankfurt, führt dazu, dass man sich fragt, hätte man es in irgendeiner Art und Weise verhindern können, sofern die Person natürlich bekannt ist, in Kontakt gehabt hat zu der Suchthilfe. Es ist eine Veränderung, die einhergegangen ist mit den Hilfeangeboten, die durch den Frankfurter Weg hier in Frankfurt geschaffen wurden. Es war zuallererst der Ausbau dieser Einrichtung der Krisenzentren mit ihren Überlebenshilfeangeboten. Es war ein ganz wesentlicher zweiter Schritt, der Ausbau der Methadonsubstitutionsprogramme. Es war dann der nächste Schritt, der Ausbau der niedrigschwelligen Hilfe in Form von Konsumräumen, die alle mit dazu beigetragen haben, dass mehr und mehr Menschen einen regelmäßigen Kontakt zu dem Hilfesystem aufgebaut haben und insofern gesehen dann auch die adäquaten Hilfeangebote in Anspruch genommen haben. Es ist also ein Ergebnis dieser Frankfurter Drogenpolitik, dass wir mit dazu beitragen konnten, dass die Zahl der Drogentoten doch so stark rückläufig geworden ist und sich eingependelt hat, etwa bei der Zahl von 20.
Wenn wir jetzt also mal resümieren, in den letzten 20, 30 Jahren, auch seit der Einführung des Frankfurter Wegs, es gab weniger Drogentote, die Zahl der Abhängigen ist geringer geworden, die Menschen werden älter, die Drogen konsumieren, ist also doch alles gut, oder?
Nein, alles gut ist ein falsches Fazit. Es hat eine wesentliche Verbesserung gegeben, wenn ich resümiere, welche Situation wir hier in den 80er Jahren vorgefunden haben in Frankfurt. Eine Situation einer offenen Drogenszene, die hier in Frankfurt im Grunde genommen heute unvorstellbar gewesen ist. Ein rechtsfreier Raum, ein großer Park, in den sich kein Frankfurter Bürger, kein Passant, kein Tourist mehr getraut hat. Wir haben gemeinsam mit der Polizei, und das muss ich wirklich betonen, dass es nicht nur die Suchthilfe ist, sondern die intensive Zusammenarbeit zwischen den Ordnungskräften, zwischen der Polizei und der Suchthilfe, viele Dinge verändert und auch verbessert. Wir müssen aber auch erkennen, Drogenabhängige sind ein Bestandteil unserer Gesellschaft und wir müssen weiterhin mit der Haltung leben, dass wir immer weiter und immer wieder versuchen, Drogenabhängige zu akzeptieren, dass sie ein Bestandteil sind unserer Gesellschaft und dass wir mit Drogenabhängigen leben müssen.
Viele Anwohner, auch viele Geschäftsleute hier im Viertel haben wenig Verständnis für Drogenabhängige vor ihrer Haustür. Ich habe im Vorfeld unseres Gesprächs auch mit einem Hostelbesitzer gesprochen, der in der Parallelstraße hier ein Hostel betreibt und sagt, das sei für ihn geschäftsschädigend, mit so viel Drogenabhängigen in dem Viertel konfrontiert zu sein. Und er hat Folgendes gesagt.
Ich will nicht, dass mir hier ein sterbender Drogenkranker irgendwie vorm Eingang rumliegt. Natürlich will ich es nicht. Also das wollen meine Gäste auch nicht. Niemand will das. Also niemand will das Elend sehen. Ich denke, das ist auch ein legitimes Interesse.
Wie sehen Sie das? Ist das ein legitimes Interesse?
Also ich kann natürlich verstehen, dass der Einzelne eine Konfrontation mit den Betroffenen in dieser Art und Weise einfach nicht haben will. Das kann ich nachvollziehen. Das ist in gewisser Weise auch legitim. Allerdings heißt das nicht, dass dieses zu einer Verurteilung oder zu einer pauschalen Verunglimpfung von Menschen führen kann, die selbst in einer Situation sind, die sie sich nicht ausgewählt haben und aus der sie nur ganz, ganz schwierig herausfinden. Es ist Aufgabe von der Suchthilfe und auch von der Polizei, solche Situationen zu vermeiden. Und wir haben das auch in der Vergangenheit und werden das auch in Zukunft weiterhin so praktizieren, falls es zu einer solchen Beschwerdelage kommt, zu versuchen, sofort zu intervenieren. In dem Moment auf die Person zuzugehen, die im Umfeld von ob Privatwohnungen oder auch von Geschäften, von Hotels, von Restaurants, sich so auffällig aufhalten, auf diese zuzugehen, sie anzusprechen, sie aufzufordern, mit uns zu kommen, die Hilfeangebote in Anspruch zu nehmen und das auch doch sehr hartnäckig.
In den letzten Jahren hat sich das Bahnhofsviertel dahingehend verändert, dass es auch für jüngere Leute attraktiv geworden ist, moderner, hipper, aber auch teurer geworden ist. Was bedeutet diese Gentrifizierung für Drogenabhängige? Gibt es dann überhaupt noch Platz für die Menschen? Werden die hier noch akzeptiert?
Eine solche Gesellschaft, die sich auszeichnet durch eine Toleranz und Offenheit, muss auch akzeptieren, dass es Menschen gibt, die sich in einem anderen Lebenszustand befinden und diese auch auf der Straße leben und auch in dem gleichen Viertel. Auffälligkeiten kann ich in diesem Zusammenhang dann auch bei ganz anderen Personengruppen, ganz anderer Herkunft immer wieder beobachten, die aufgrund von einem exzessiven Konsum legaler Drogen zustande kommen. Insofern sollte jeder doch da etwas selbstkritisch sein und auch überlegen, wie viel Glück er selbst gehabt hat, dass er nicht aufgrund einer solchen Biografie in eine solche Situation kommen musste, wie er sie das jetzt bei den Betroffenen tagtäglich beobachten kann. Es kann nur ein Miteinander geben. Es kann nur auch in Zukunft hier gerade im Frankfurter Bahnhofsviertel und es gibt keinen alternativen Stadtteil, in dem man sich vorstellen kann, dass eine Integration von betroffenen Drogenkonsumenten so stattfinden kann wie hier im Bahnhofsviertel, weiterhin umgesetzt werden.
Dankeschön, Wolfgang Barth, Leiter des Drogennotdienstes im Frankfurter Bahnhofsviertel. Das war HR Info, das Interview. Die Sendung gibt es auch als Podcast unter hrinfo.de.
inforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Selina Rust.